Seit Beginn dieses Jahrhunderts gilt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Ziel dieser Richtlinie ist es, dass Flüsse, Seen, Küstengewässer und das Grundwasser spätestens bis zum Jahr 2027, also in 10 Jahren, einen guten Zustand erreicht haben werden. Guter Zustand heißt, dass die Gewässer nur geringfügig durch Schadstoffe belastet sein sollen und für Pflanzen und Tiere ein naturnaher Lebensraum sind. Im Rahmen dieser Wasserrahmenrichtlinie werden Gewässer länderübergreifend von der Quelle bis zur Mündung überwacht. Doch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie hat Schwächen, meinen Wissenschaftler. Daher soll sie bis 2019 überarbeitet werden. Wissenschaftler des europäischen Forschungsprojekts Solutions sowie des europäischen Forschungsnetzwerks Normen haben sich genauer mit den Schwächen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie befasst. Geleitet hat das Ganze der Leiter des UFZ-Departments für wirkungsorientierte Analytik, Dr. Werner Brack. Und genau diesen darf ich jetzt am Telefon begrüßen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Können Sie zunächst noch einmal erklären, was die Wasserrahmenrichtlinie genau regelt?
Oh, das haben Sie gerade schon ganz wunderbar erklärt. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie regelt tatsächlich über den ökologischen und den chemischen Zustand und versucht, beide in einen guten Zustand zu bringen. Es regelt auch, welche Art von Überwachung dafür notwendig ist. Es regelt auch, welche Maßnahmen dort getroffen werden sollen und so weiter. Es ist die Gesetzgebung, die hier von Relevanz ist.
Also geht es im Grunde genommen um die Schadstoffbelastung der Gewässer und dieser Herr zu werden. Welche Maßnahmen sind in der Richtlinie aktuell enthalten, um eben diese Schadstoffbelastung in den Gewässern zu senken?
Nun, es gibt hier eine große, also der Fokus bisher bei den Maßnahmen liegt gar nicht so sehr auf den Schadstoffen, sondern liegt eben auf einer Reduzierung der Eutrophierung, auf einer Verbesserung des morphologischen Zustands der Gewässer, aber natürlich auch eben beispielsweise auf einer Verbesserung der Klärtechnik und Ähnliches.
Okay. Und Sie schlagen nun für die neuen Regelungen Verbesserungen vor, die vor allem die Bereiche Überwachung, Bewertung und Management betreffen. Können Sie da schildern, in welcher Hinsicht die Wasserrahmenrichtlinie überarbeitet werden sollte?
Nun, eines der wichtigen Probleme der Wasserrahmenrichtlinie ist, oder eines der wichtigen Probleme der Gewässerbelastung, so muss ich vielleicht beginnen, ist, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Chemikalien in der Umwelt haben. Und dass sich die Wasserrahmenrichtlinie eben auf einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Schadstoffe fokussiert. Das sind 45 sogenannte prioritäre Schadstoffe. Das sind Schadstoffe, über die sich die europäischen Mitgliedstaaten geeinigt haben, dass das eben besonders problematische Stoffe sind. Da das auch ein relativ langwieriger Prozess ist, sind viele dieser Stoffe tatsächlich heute gar nicht mehr im Einsatz oder nur sehr begrenzt im Einsatz, während eben neue Stoffe es sehr schwer haben, auf diese Liste zu kommen. Und damit der größte Teil der Belastung tatsächlich gar nicht überwacht wird. Und es ist auch vermutlich über Einzelstoffüberwachung gar nicht zu leisten. Deswegen ist ein wichtiger Vorschlag, der eben hier aus der Wissenschaft kommt, stärker effektbasierte Überwachung zu machen. Also sprich, die Stoffe nicht einen nach dem anderen chemisch zu analysieren, sondern zu Wirkgruppen zusammenzufassen und diese Wirkgruppen dann eben über biologische Wirkungstests beispielsweise gemeinsam zu analysieren. Das hätte auch den Vorteil, dass dann eben durch den Ersatz eines Stoffes durch einen anderen, das ist bisher die typische Praxis, ne, ein Stoff kommt auf die Prioritätenliste, wird vom Markt genommen und durch einen anderen Stoff, der sehr ähnlich wirkt, aber eben chemisch ein bisschen anders aussieht, ersetzt. Das wäre dann nicht mehr möglich.
Okay, da würde ich gerne noch mal genauer drüber reden. Sie haben das gesagt, diese Wasserrahmenrichtlinie listet gerade mal 45 Schadstoffe mit hoher Priorität, so wird das genannt, auf. Täglich verwenden wir ja aber über 100.000 verschiedenste chemische Substanzen. Und genau. Diese 100.000 anderen Substanzen sind ja sicher nicht alle ungefährlich. Wie gelange ich jetzt als gefährliche Chemikalie auf die Liste gefährlicher Schadstoffe?
Nun, um auf diese Liste zu kommen, ist der erste wichtige Schritt, dass ich schon mal in 4 verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union überwacht werde, gemessen werde. Weil nur dann habe ich sozusagen ausreichend Monitoring, ausreichend Überwachungsdaten, um so eine Priorisierung nach dem Schema, wie es vorgesehen ist, überhaupt durchführen zu können. Und dann muss eben in diesen 4 Mitgliedstaaten tatsächlich eine bestimmte Schwelle, also Qualitätsstandard, überschritten sein. Und dann komme ich eben auf diese Liste. Das Problem ist, dass auf die Art und Weise natürlich eine Schieflage entsteht, eine Schieflage dahin, dass eben Stoffe, die nicht auf der Liste sind, Die werden typischerweise auch nicht überwacht und kommen damit auch nicht auf die Liste. Also das ist ein bisschen so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Deswegen brauchen wir eben Schritte, um auch noch nicht bekannte Stoffe und nicht prioritär betrachtete Stoffe überhaupt berücksichtigen zu können.
Sie haben in Ihrer Pressemitteilung auch bekannt gemacht, dass konkrete Maßnahmen, beispielsweise zur Verbesserung der Gewässerstruktur, vielerorts wesentlich konsequenter als bislang umgesetzt werden sollten. Warum werden solche Maßnahmen noch nicht ausreichend umgesetzt? Woran kann das liegen?
Nun, die Umsetzung, die scheitert ganz oft daran, dass sehr vieles dem Freiwilligkeitsprinzip unterworfen ist. Es wird bisher wenig Druck ausgeübt auf die tatsächlichen Akteure, die hier aktiv werden müssten, also ich sage mal Landwirtschaft, Industrie und so weiter, sondern in der Regel basiert das Ganze auf freiwilligen Aktionen und diese freiwilligen Aktionen sind in der Regel nicht ausreichend. Es ist auch ein Problem, denke ich, dass es zu wenig systematische Untersuchungen gibt, was ist die Ursache für einen schlechten ökologischen oder chemischen Zustand und was wären die Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Es wird eher so mal eingesammelt, ne? Was könnten wir denn so machen und das wird dann gemacht. Das funktioniert so aber auf Dauer nicht. Also da muss auch von der Gesetzgebung her und von den Behörden her ein bisschen mehr Druck kommen.
Nun ist sicherlich aber auch nicht alles schlecht an dieser Rahmenrichtlinie. Welche Aspekte haben sich denn bereits als sinnvoll herausgestellt in Ihren Augen?
Die Rahmenrichtlinie ist an sich ganz und gar überhaupt nicht schlecht. Die Wasserrahmenrichtlinie ist aus meiner Sicht eine ganz fortschrittliche Gesetzgebung, was die Wasserqualität angeht. Und sie ist auch echtes Vorbild, nicht nur in Europa, in Europa gilt es ja, sondern eben für viele andere Regionen der Welt. Das heißt, wir erfahren großes Interesse in China, in Brasilien, in anderen Ländern. Und zwar einfach deswegen, weil die Wasserrahmenrichtlinie zum ersten Mal, ich sag mal, eine ganzheitliche Gewässerbetrachtung versucht. Das heißt, nicht nur einzelne Schadstoffe hier mit Grenzwerten belegt oder einzelne Maßnahmen aufzählt, sondern tatsächlich eine ganzheitliche Betrachtung über den ökologischen Zustand macht. Das ist gleichzeitig aber möglicherweise auch ihr Schwachpunkt, weil dann eben die Brücke oder der Schritt hin zu tatsächlichen Maßnahmen relativ schwieriger ist. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich einfach ein bisschen nachlegen und dort die Instrumente bereitstellen, die diesen Schritt erlauben.
Ich würde mich gerne abschließend noch einem Beispiel dieser Schadstoffe zuwenden. Es werden ja verschiedenste Schadstoffe besprochen in dieser Wasserrahmenrichtlinie und eins der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich das sogenannte massive Gülleproblem, was es in Deutschland geben soll. Die industrielle Viehhaltung hinterlässt viel Gülle. Es wird ja immer gesagt, dass hohe Nitratbelastungen des Grundwassers vor allem in den Gebieten vorkommt, in denen auch viel Viehhaltung betrieben wird, also dort, wo es auch viel Gülle gibt. Der Deutschlandfunk berichtet nun aber auch davon, dass viehlose Gebiete in Rheinland-Pfalz beispielsweise eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser haben. Der Gemüse- und der Weinbau sei dort für die hohe Nitratbelastung verantwortlich. Wie entsteht so eine Nitratbelastung dann im Grundwasser? Wovon ist es abhängig?
Nun, die Nitratbelastung entsteht dadurch, dass eben die Felder ganz massiv gedüngt werden. Und das wird gemacht, um tatsächlich das Wachstum der Pflanzen zu fördern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen sehr hohen Viehbestand in Deutschland pro Fläche. Und es geht natürlich auch darum, dann eben die Gülle zu entsorgen sozusagen. Und wenn wir eben einen sehr großen Überschuss an Nitrat beziehungsweise in dem Fall eben an Gülle oder Ähnlichem haben, dann kann das eben von Pflanzen nicht mehr aufgenommen werden und es sickert durch den Boden bis ins Grundwasser und dort haben wir dann das Problem. Das heißt also, hier müsste tatsächlich massiv gehandelt werden und ich glaube, die Europäische Union übt da ja auch schon ersten Druck aus, damit das passiert.